nicht dabei gewesen zu sein als derjenige, der 5 Jahre den Kopf für alles hinhalten musste, das war schon schwierig.
Die Mannschaft kommt auf dich zu und sagt, wir brauchen Unterstützung, wir brauchen Hilfe. Und dann dieser Ansatz von dir zu sagen, okay, aber ihr müsst selbst entscheiden, mit wem ihr zusammenarbeitet. Ich setze euch niemand vor die Nase.
Das hat jetzt 100% damit zu tun, dass es am Ende auch geklappt hat, weil es vielleicht ein Puzzleteil war, was gefehlt hat.
Wird versucht, in den Kopf irgendwie so ein bisschen im Vorfeld einer Verpflichtung reinzukommen oder sind wir davon noch weit entfernt?
2555 Tage. So lange hat Hamburg gewartet. So lange hat der HSV gehofft, gezweifelt, ist gefallen und immer wieder aufgestanden. 7 harte Jahre in der zweiten Liga, geprägt von Rückschlägen, Enttäuschung und unzähligen Momenten zwischen Hoffnung und Frust. Und dabei prägte immer ein wiederkehrendes Muster diese Zeit. Ab März gewann der HSV in den letzten 5 Jahren quasi keine Spiele mehr. Phasen, in denen der Aufstieg immer wieder verloren ging und die Geduld der Fans extrem auf die Probe gestellt wurde. Dann der 10. Mai 2025, eine Stadt im Freudentaumel. Die Frühlingskrise ist überwunden, der Dino kehrt zurück in die erste Fußball-Bundesliga. Wir wollen dahinter blicken, denn dieser Aufstieg bedeutet mehr als nur sportlichen Erfolg. Er zeigt entscheidende Wendepunkte, das Aufbrechen von Blockaden, das Entstehen einer außergewöhnlichen Gruppendynamik und dem gemeinsamen Umgang mit enormem, spürbarem Druck auf allen Ebenen. Doch was machte in diesem Jahr genau den Unterschied? Heute unser Gast? Jonas Bold, 5 Jahre Sportvorstand beim HSV. Auch er fiel immer wieder und stand jedes Mal wieder auf. Und trotzdem, am 19. Mai 2025, als hunderttausende Fans den Aufstieg feiern, steht Jonas nicht auf dem Rathausbalkon. Bereits ein Jahr zuvor, nach 5 gescheiterten Anläufen, zog der Aufsichtsrat die Reißleine und beendete die Zusammenarbeit. In dieser Folge sprechen wir mit Jonas darüber, welche Weichen gestellt wurden, welche Prozesse unterschätzt blieben, was genau diese Saison anders lief, welche Anteile eine Psychologin an diesem Erfolg hat und wie ihn diese Erfahrung für die Zukunft formen. Jonas Bold, schön, dass du da bist.
Fuck, ich kann nicht atmen und es klopft mir bis zum Hals, verdammt. Die wollen ewig leben, ich versuch nur durch den Tag zu kommen. Das ist keine Phase, man geht so weiter, bis der Sarg zu klappt. Acker Tag und Nacht, bis Bielefeld alle Pokale hat.
Vielen Dank für die Einladung. Darf ich direkt mit Klischees aufräumen?
Darfst du?
Herrlich. Erstmal dieses Thema Frühling, da merkt man wirklich, wie sich das in die Köpfe eingebrannt hat. Vor allen Dingen auch der Menschen so drumherum, weil wenn man, glaube ich, mal statistisch genau drauf achtet, stimmt das nicht immer so. Wir haben teilweise sogar in der Rückrunde mal mehr Punkte geholt als in der Hinrunde. Ich kann mich an eine Saison erinnern unter Tim Walter, ich glaube, es war seine erste. Da haben wir die letzten 6 Spiele alle gewonnen. Dann kann man sich das immer so ein bisschen drehen. Also dann ist auf einmal im Februar schon Frühling und der geht dann bis in Juni. So hat man so seine Argumente, um einfach, ich mache die Schublade auf, bediene das Klischee, weil am Ende der Verein nicht aufgestiegen ist. Das ist das erste Klischee, womit ich mal so ein bisschen aufräumen möchte. Und das zweite ist, du hast die Tage in der zweiten Liga gezählt, wo der HSV ja gefallen ist und immer wieder aufgestiegen ist. Und irgendeiner hat jetzt, glaube ich, gesagt, so die 7 Jahre zweite Liga, die Leiden der HSV-Fans. Ich glaube, es waren 20 Jahre, die der HSV-Fan leiden musste, weil er immer hinter seinen Erwartungen war. Sie wollten Meister werden, sind irgendwie Dritter, Vierter geworden. Sie wollten die Champions League, sind in die Euroleague. Sie wollten ins internationale Geschäft, waren im Tabellenmittelfeld. Und dann haben sie sich ganz, ganz hart den Abstieg auch erarbeitet. Und das ist ein viel längerer Zeitraum als einfach nur die 7 Jahre in der zweiten Liga. Und das erwähne ich bewusst, weil da kommen wir wahrscheinlich auch nochmal drauf, du hast ja sowas mit Rathausbalkon auch schon mal angekündigt, warum das vielleicht auch so viele Menschen waren.
Das ist ja, glaube ich, gerade auch das, was Traditionsclubs ausmacht. Seltenst schafft es einen Traditionsclub wirklich immer den Erwartungen des Umfelds und dem ganzen drumherum, den Fans und so weiter gerecht zu werden. Das hat ja dann auch nicht immer nur was mit Auf- und Abstieg und Meisterschaften zu tun. Gibt es ja ganz viele Faktoren.
Absolut. Ich bin übrigens auch da. Hi.
Hallo Fabi, schön, dass du da bist.
Ihr merkt, glaube ich, schon, mit Jonas ist heute jemand da, der enormes Fußball- und Sportwissen hat. Und ich freue mich sehr, dass du da bist, Jonas, weil ich mich privat ja schon ein paar Mal mit dir unterhalten durfte und ich gemerkt habe, da kommt nicht nur Blabla, da kommen gute Fakten, gutes Wissen und eine ehrliche Meinung. Deswegen freue ich mich sehr, dass du heute hier bist. Ich habe bei uns im Podcast immer die ehrenvolle Aufgabe, unseren Gast vorzustellen. Das ist bei jemandem wie dir dann auch nicht ganz so einfach, weil du auch schon viele Jahre im Sport unterwegs warst und bist. Ich habe es mal versucht, ein bisschen runterzubrechen. Also du hast angefangen irgendwann mal bei Bayer Leverkusen als Scout, warst für Südamerika zuständig, hast einen der größten Rüpel, die wir in der Bundesliga hatten, zu uns nach Deutschland geholt mit Arturo Vidal. Ich habe den übrigens sehr, sehr gerne spielen sehen. Bist dann 2009 Chefscout geworden, Assistent von Tante Käthe, von Rudi Völler. Warst dann später auch Leiter der Direktion Sport, hast 2018 an Simon Rolfes dann übergeben und bist, wie Turit vorhin gesagt hat, dann 2019 für 5 Jahre insgesamt bis 2024 zum HSV gegangen. Und um da auch mal auf das einzugehen, was du gerade gesagt hast, es ist ja nicht so, dass du 5 Jahre da warst und kläglich gescheitert bist, sondern ihr habt einfach immer irgendwo, hat ein bisschen was gefehlt, um dann den ganz großen Wurf zu schaffen. Sprich, ihr habt es leider dann nicht geschafft, mit dem HSV aufzusteigen. Warum, weshalb, werden wir mit Sicherheit noch drüber sprechen. Gab verschiedene Trainer, die in der Zeit auch da waren. Tim Walter hast du schon angesprochen, Daniel Thun. Ja, hast dann im Mai 2024 letztlich an Stefan Kunz übergeben. Ich kann sagen, nach den Gesprächen mit dir, seitdem bist du einfach auch sehr viel unterwegs. Wenn man dich verfolgt auf Instagram auch, was du alles siehst von der Sportwelt. Ich bin da echt neidisch, muss man sagen. Und irgendwer hat mir auch geflüstert oder man munkelt auch, dass du an einem Projekt im Sportbereich arbeitest mit deinem Kumpel Mo Fürste, den wir ja als Hockey-Olympiasieger kennen. Vielleicht hören wir da ja heute auch noch was von. Bin gespannt, ich weiß noch nichts davon.
Ja, also erstmal vielen Dank für die Vorstellung. Ich glaube, du hast vieles sehr, sehr gut getroffen und ich kann das Kompliment zurückgeben. Also die persönlichen Gespräche haben ja sehr viel Spaß bisher auch gemacht, auch deutlich mehr Spaß, als wenn du gegen meine Mannschaften gespielt hast. Das habe ich immer gehasst, aber weil du einfach ein unangenehmer Spieler warst. Und ich glaube, da gab es auch mal eine Saison, wo du dann vor uns gestanden bist und wir ins Gras gebissen haben. Ja, also.
Sorry, aber da standen alle hinter uns in dem Jahr, nicht nur der HSV.
Das ist korrekt. Ich erinnere mich vage. Ja, nee, vielen Dank.
Ja, das ist der Sport. Ich weiß nicht, ich würde, glaube ich, gerne mal mit einer ganz offenen Frage anfangen. Wir haben es ja am Anfang schon gehört, am 10. Mai 2025, dann der Aufstieg des HSV in die erste Bundesliga. Was ging dir in dem Moment durch den Kopf?
Ich war im Stadion. Das war ein sehr schönes Erlebnis, weil ich ja von vielen Menschen eingeladen wurde, also Sponsoren, Freunde, die gesagt haben, komm noch vorbei, wir haben ein Ticket für dich. Und ich glaube, das war so gefühlt das schönste HSV-Erlebnis, was ich gehabt habe, weil ich den ganzen Tag aufgesaugt habe. Also man hat gemerkt, da kann heute was passieren. Es ist nicht, du bist nicht im Hintertreffen, sondern du kannst vorlegen. Und war schon über den Tag mit Freunden unterwegs. Wir waren essen, dann siehst du die anderen Ergebnisse und merkst, es läuft rein für den HSV. Und ich glaube, ich war der entspannteste Mensch in der ganzen Stadt. Weil ich A, überzeugt war, dass es funktioniert und B, aber auch gar keine Verantwortung hatte.
Ja.
Und alle anderen waren schon um 13 Uhr, wir müssen Richtung Stadion. Ja, es ist 8:30, bleib mal ruhig. Und im Stadion selber dann auch, man hat gemerkt, da ist Druck auf dem Kessel, da ist eine gewisse Nervosität da. Und dann geht der HSV auch in Rückstand und du hast gemerkt, das ganze Stadion ist nervös. Du hast auch gemerkt, gewisse Spieler sind nervös und ich habe ja auch mit vielen auch noch in Kontakt und sie suchen den auch. Aber du hast gemerkt, vielleicht auch im Verhältnis zu anderen Jahren vor, wo der Kader ja eigentlich sogar der gleiche ist, sie haben sich bewusst vorgenommen, wenn wir heute irgendwie ins Hintertreffen geraten, wir müssen das Publikum anzünden. Wir müssen uns Momente suchen, kleine Momente. Und das waren manchmal gewonnene Zweikämpfe an der eigenen Eckfahne, wo du das Stadion mitgenommen hast. Und du gemerkt hast, die Menschen haben das gesucht, auch dass da eine Einheit entsteht. Alle hatten so dieses Interesse, nicht meckern, wir müssen uns gegenseitig pushen. Und dann ist das halt an so einem Tag, dann läuft das halt auch rein. Ich glaube, 3 Tore zur Halbzeit, ein gehaltener Elfmeter und ein XG-Wert von 0,13, also Wahnsinn. Mhm. Und dann war eigentlich auch klar und auch so ein bisschen die Vorbereitung, die ich mitbekommen habe, dass Ulm eine Mannschaft ist, die tendenziell in der zweiten Liga in der letzten halben Stunde auch nochmal wegbricht. Mhm. Also du wusstest, das funktioniert. Und das so zu spüren und die Menschen glücklich zu sehen, die Menschen, die dich ja, 5 Jahre auch begleitet haben, die viel leiden mussten, zu sehen, wie die diese ganze Emotion und eben auch die Jahre zuvor, die ich noch nicht da war, mal so entladen haben. Das war ein wahnsinnig schönes Gefühl. Ich gebe zu, ich war da nicht mehr lange da, bin dann nach Hause, weil dann kam natürlich auch schon so der Punkt, das sage ich ganz ehrlich, das dann nur von außen zu betrachten und selber nicht dabei gewesen zu sein als derjenige, der 5 Jahre den Kopf für alles hinhalten musste. Das war schon schwierig und du hast Rathausbalkon angekündigt. Da kommt dann noch hinzu, die Frauenmannschaft ist auch aufgestiegen, ja. Die eine unglaubliche Truppe sind, die sich über die 4 Jahre, die insbesondere Horst sehr reaktiviert hat, auch einen ähnlichen Werdegang hatten mit gescheiterter Relegation und tollen Charakteren. Und das alles zusammen, das hat sich so entladen, ja, das konnte ich mir nicht anschauen, das sage ich ganz ehrlich. Also ich bin dann abgehauen, habe Handy auch mal weggelegt und habe gesagt, also wenn du da nicht mittendrin bist, das von außen zu betrachten, naja, das funktioniert nicht.
Verstehe das vollkommen. Um das Sportliche, um das auf das Spiel mal kurz nochmal einzugehen, ich habe das Spiel geguckt und ich fand es so ein komisches Spiel, weil in der ersten Halbzeit wirklich eigentlich du gemerkt hast, also die Nervosität, die da im Stadion herrschte, die hast du durch den Fernseher durchgespürt. Also es war wirklich krass, Ulm war auch super drin im Spiel. Also am Ende steht dann 6-1, aber du hast ja wirklich, Ulm hatte Chancen und hat diesen Elfmeter verschossen und du hattest immer in der ersten Halbzeit das Gefühl, das kann ein richtig unangenehmer Abend für den HSV auch werden. Auf der anderen Seite war es irgendwie so gefühlt das erste Mal, dass der HSV wirklich nur auf sein eigenes Spiel gucken muss, das Spiel gewinnen muss und dann sind sie hoch. Das hatte eine gewisse Spannung. Das war echt super interessant, das anzugucken. Also ich finde es super, dass du so offen bist. Vor allem, du hast jetzt viele positive Sachen auch gesagt. Du hast dich gefreut und. Aber ich sehe diesen letzten Punkt, den du gerade angesprochen hast, der ist ja bei mir ähnlich jetzt gewesen. Ne? Also ich bin jetzt 1 Jahr raus als Spieler und dieses jahrelang den Kopf für alles hinhalten, kenne ich nur zu Genüge. Also meine Mannschaft, mein Verein steigt 1 Jahr nach meinem Karriereende, steigt als Meister auf und ist im DFB-Pokalfinale zum ersten Mal nach 120 Jahren. Das war schon für mich auch komisch. Also ich habe mich dann auch reflektieren müssen, um meine Gefühle irgendwie erstmal geordnet zu kriegen. Letztendlich war es bei mir natürlich als Spieler, ist es dann eine andere Position, als die du innehattest. Aber ich fühle den Punkt auf jeden Fall. Natürlich auch nochmal herzlichen Glückwunsch an HSV zum Aufstieg überhaupt und an Stefan Kunz, der letztendlich dann auch eine super Arbeit gemacht hat. Und man muss auch nochmal sagen, du bist ja nicht hier. Wir wollen ja jetzt auch keine Abrechnung machen irgendwie, aber wir wollen ja trotzdem über ein paar Dinge sprechen, die dann vielleicht auch in diesen 5 Jahren, die du da warst, dieses kleine Teil waren, was nicht gepasst hat oder warum es dann letztendlich da nicht funktioniert hat in der Zeit.
Oder beziehungsweise auch, welche Prozesse vielleicht auch schon angeschoben wurden, damit es jetzt am Ende eben funktioniert hat. Bevor wir ja auch jetzt auf diese Saison eingehen und warum es jetzt funktioniert hat, würde ich gerne aber auch nochmal auf deine persönliche Geschichte schauen und nochmal hören, Fabi hat es eben schon auch angesprochen, du musstest dann letztes Jahr den Posten räumen, 2024. Wie lief die Trennung ab? Man hört ja schon raus, dass du doch noch auch eine gute Verbindung und ein gutes Verhältnis nach Hamburg zu haben scheinst.
Ja, also über 5 Jahre hast du da was aufgebaut und ich behaupte auch richtig was gedreht. Und 99% der Leute, mit denen hast du gearbeitet. Also da hat sich nicht viel verändert. Ich habe immer gesagt, so Davy Selke ist wahrscheinlich der einzige Stammspieler, mit dem ich wirklich jetzt in dem Sinne nichts zu tun hatte. Ansonsten das Trainerteam habe ich geholt, gefördert und unterstützt. Die Mannschaft, die Mitarbeiter, dass die alle in eine Richtung laufen. Viele Sponsorenverträge ja auch mit angestoßen. Wie gesagt, das Frauenthema drumherum dann noch so als Gipfel obendrauf, wo mit dem Transfer, sag ich mal, von Horst sich auch wahnsinnig was verändert hat. Die Menschen suchen den Kontakt nach wie vor zu dir. Und das ist auch so ein bisschen die Rolle, die ich gehabt habe. Also das heißt immer Sportvorstand. Natürlich bin ich verantwortlich für den Fußball und es geht halt um Verantwortlichkeiten, da habe ich auch gar kein Problem mit. Ich war zwischenzeitlich mal ganz alleine Vorstand auch und habe natürlich tolle Mitarbeiter, die dann alle in ihren Funktionen mit angepackt haben und unterstützt haben. Aber das ist so viel mehr, so ein Traditionsclub hat so viel mehr, gerade in Hamburg, ich habe es eingangs erwähnt, wo eigentlich gefühlt seit 83, seit die Champions League gewonnen haben, immer hinter den Erwartungen waren und der Anspruch natürlich auch sehr hoch ist. Das bleibt ja an dir hängen. Also das sind ja Menschen, mit denen du was verbindest. Ich wurde da super aufgenommen, ich fühle mich wohl in der Stadt und deswegen ja auch die Trennung, die verlief also völlig professionell, gab es einen Anruf, können wir uns treffen und dann haben wir uns getroffen und dann war das nach 2 Minuten erledigt. Wie gehen wir jetzt vor? Wie kommunizieren wir? Also das ist jetzt etwas, ich sag mal, was mich jetzt nicht komplett überrascht hat, vielleicht an dem Tag, aber hast du schon mal durchgekaut, so wie gehst du damit um? Und dafür gibt es dann Verträge und das ist alles sauber gelaufen, gibt es kein böses Blut von mir. Ich habe eine andere Meinung dazu.
Ja.
Das ist, glaube ich, auch selbstverständlich, aber das gehört halt dann eben zum Business.
Wir wollen ja heute auch eigentlich grundsätzlich nochmal genau auf 2 Themenschwerpunkte mit dir blicken. Zum einen natürlich gerade speziell auf den HSV und die Mannschaft, weil wer jetzt unseren Podcast öfter schon gehört hat und auch die letzten Folgen gehört hat, wir haben uns viel mit Druck, mit mentalen Dingen beschäftigt, mit Psychologie, häufig auf der individuellen Ebene. Was uns aber heute auch total interessiert, werden wir später auch darauf eingehen, ist sowas wie, naja, ich sag mal Gruppenpsychologie, was jetzt wahrscheinlich nicht der richtige Fachterminus ist, aber einfach so mentale Prozesse und Entscheidung auf Gruppenebene. Also was ist dann beim HSV auch passiert in so einer Mannschaft, dass, wenn du so viele Rückschläge hinnehmen musstest, dass es dann irgendwann klappt. Aber bevor wir so im Speziellen auf den HSV und auf die Mannschaft eingehen, finde ich es auch nochmal spannend, dich so als jemand in einer ganz anderen Rolle hier sitzen zu haben, als mit Leuten, die wir bisher gesprochen haben. Wir haben mit Spielern, Spielerinnen gesprochen, wir haben mit Psychologinnen und angehenden Psychologinnen gesprochen. Aber eben niemand so aus einer Führungsebene. Das finde ich total spannend, weil wir jetzt eigentlich schon gelernt haben in den letzten Folgen, wie wichtig die Psyche ist, um sportlichen Erfolg und Leistung bringen zu können. Und wir haben Statistiken uns angeschaut, dass 30% aller Menschen in Deutschland einmal im Jahr die Kriterien für eine psychische Störung erfüllen und sogar jeder dritte Profifußballer Symptome von Depression zeigt. Und deswegen nochmal einen Schritt zurück, einfach aus deinen Erkenntnissen und Erfahrung als jemand in einer Führungsposition in einem Verein. Kennst du solche Statistiken und werden im Verein solche Themen auch angesprochen und auch schon bearbeitet, weil in der öffentlichen Wahrnehmung eben das Gefühl herrscht, es ist noch nicht so präsent, aber sind solche Thematiken im Verein präsent?
Also ich kenne jetzt vielleicht nicht alle Statistiken, aber das Thema ist mir auf jeden Fall bekannt. Ja, ich habe selber in meiner Karriere nicht vor 50.000, 60.000 spielen dürfen. Das hat nicht gereicht, aber ich habe mich mit dieser Thematik sehr früh auseinandergesetzt und würde da vielleicht mal so ein bisschen ausholen. Also ich bin mein Leben lang auf eine Waldorfschule gegangen und ich weiß nicht, ob ihr euch damit auskennt. Das Konzept einer Waldorfschule ist eigentlich, dass du den Druck wegnimmst. Also keine Noten zu Beginn und eher, ich bin jetzt nicht ganz so tief drin, aber das ist so das Hauptkriterium. Ich hatte auch eine tolle Kindheit und das muss ich mir oft anhören, dass du, sag ich mal, auf so einer Schule warst, wo Druck eigentlich keine Rolle spielen sollte und dann suchst du dir ein Berufsfeld, wo der Druck maximal ist. Also auch das kann funktionieren. Aber damit will ich sagen, ich habe nie Druck gespürt als Kind, bis ich dann, ich habe selber Fußball gespielt, aber wie gesagt, eher so im Amateurlevel. Und dann rief irgendwann mal, ich glaube in der C-Jugend, der B-Jugendtrainer und sagt, dich brauche ich morgen, du spielst. Und ich so, kann ich das überhaupt? Und da habe ich gedacht, bin ich überhaupt so gut? Und habe so die Dinge hinterfragt, die sind doch alle viel älter und kräftiger. Und dann habe ich mich angefangen, damit auseinanderzusetzen. Warum erzähle ich das? Erstmal, um so ein bisschen Einblick zu kriegen. Und das andere, ich habe dann in der Schule, mussten wir über ein Jahr ein Projekt entweder handwerklich oder schriftlich begleiten. Und ich habe dann das Thema Sportpsychologie gewählt. Mhm. Und da ich in Heidelberg aufgewachsen bin, habe ich sehr viel Literatur von Hans-Dieter Hermann konsumiert. Also reden wir jetzt, das ist ja auch schon 25 Jahre her. Mhm. Und das vielleicht so als kleine Überleitung, weil wir da später nochmal drauf kommen. Gerade Hans-Dieter Hermann in eurem Bereich, eine sehr, sehr spannende Persönlichkeit, hat vieles angestoßen. Und das andere Thema, ich habe sehr früh gemerkt, wenn, machst du in erster Linie dir selber den Druck. Hast du Ängste? Mhm. Klar, wenn die Öffentlichkeit größer wird, ist das vielleicht nochmal ein bisschen spannender. Das merke ich dann in der Rolle. Wenn natürlich sehr viele Menschen dich frequentieren, aber eigentlich ist ja eher, wie gehst du damit selber um? Und ich hatte dann der Unterschied, wenn du dann auf dem Platz stehst und vielleicht habe ich Einfluss, nicht Einfluss, auch positionsabhängig. Ich habe eigentlich viel im Tor gespielt, aber auch auf anderen Positionen. Ach, echt? Und ich finde, im Tor war es dann noch schwerer, weil du natürlich viel weniger aktiv sein kannst.
Mhm. Torhüter haben immer eine Sonderstellung.
Es war schon eine sehr mentale Position. Und wenn du halt irgendwie im Feld gespielt hast, dann rennen und kämpf und arbeite dich irgendwie rein. Aber wenn kein Ball,
hast du auch mehr Zeit nachzudenken wahrscheinlich.
Genau, und wenn kein Ball aufs Tor kommt, dann kannst du nichts machen. Hm. Klar, ein bisschen mitspielen, aber das ist eine andere Geschichte. Und dann kommt ein Ball, der fliegt in den Winkel und dann war es das erstmal wieder. Aber dann eben als Funktionär kannst du natürlich unter der Woche sehr, sehr viel steuern, führen, begleiten, aber auch nicht komplett immer in die Köpfe reingucken. Aber während des Spiels ist es als Trainer ja schon schwierig, Einfluss zu nehmen, aber als Funktionär
keine Chance.
Und da habe ich dann schon gemerkt, so erste Halbzeit ging meistens noch, aber du spürst ja dann, wie läuft das Spiel. Und dann sind das so Themen, Momentum, du bist gut im Spiel und dann merkst du, Mensch, eine Aktion, du bist nicht wach und dann kannst du hinten liegen und alles kippt und in deinem Kopf geht schon wieder vor, oh, was bedeutet das für die Woche? Und deswegen, je länger das Spiel ging und je enger es wurde, da habe ich dann schon gemerkt, das ist so die schwierigste Phase, wo du dann vielleicht auch selber mal ein bisschen emotionaler auf der Tribüne gewesen bist oder nicht. Aber ja, also schon versucht, aus verschiedenen Blickwinkeln drauf zu gucken. Aber du schaffst es halt nicht, 100% in die Köpfe aller Spieler, aller Mitarbeiter, das ganze Umfeld zu kommen.
Und trotzdem kommt ja dann noch dazu, dass nach, vor allem nach schlechten Spielen, nach Niederlagen oder nicht gewonnenen Spielen gegen vermeintlich schlechtere Mannschaften, ich kann mich an so viele Interviews erinnern, wo du dann vor der Kamera standest nach dem Spiel und erklären solltest, typisch, woran hat es denn gelegen? Ne, das ist so eine platte Frage und dann stehst du als Sportvorstand, stehst du da und sollst dann erklären, warum die Spieler das in dem Moment nicht auf die Reihe gekriegt haben auf dem Platz. Und das ist halt, man muss schon Eier haben auf gut Deutsch, um sich dann immer wieder auch dahin zu stellen und das zumindest zu versuchen, der Presse zu erklären, obwohl du, wie du gerade sagst, du hast nicht diesen kompletten Einblick in den Kopf der Spieler. Und trotzdem ist ja auch die Frage, ob es sich dahin entwickelt hat, dass man mit den Jahren auch beim HSV, du dann mit deinem Hintergrund, den du gerade ausgiebig erläutert hast, versucht hast, immer weiter ein Stück tiefer in die Köpfe der Jungs reinzukommen.
Also wir haben über Verantwortung geredet. Das ist meine Verantwortung und das habe ich so gelernt. Ich bin so erzogen worden, von meinen Eltern Verantwortung zu übernehmen. Ich habe das gelernt in den anderen Stationen. Rudi Völler, auch jemand, der sich immer vor die Kamera gestellt hat, auch wenn operativ ein Trainer, eine Mannschaft oder auch andere im Hintergrund gearbeitet haben und vielleicht auch Fehler gemacht haben. Und das war für mich immer die Frage, kannst du das in erster Reihe? Deswegen die Entscheidung HSV, dass dann immer so viele Themen kamen, wusste ich dann auch nicht. Aber da habe ich ihm sehr früh gesagt, du musst Dinge vorleben. So definiere ich Führung und darf sich nicht verstecken. Und natürlich gab es auch mal Kritik, Mensch, der muss doch jetzt mal dazwischen hauen. Ja, das passiert dann schon intern. Aber ich halte nicht viel davon, Einzelne an den Pranger zu stellen. Öffentlichkeit, es ist halt so, es wird immer ein Schuldiger gesucht. Und das heißt ja auch immer so schön, wir gewinnen, die verlieren. Das geht ganz schnell. Und da eben zu sagen, nein, wir gehen in die Richtung, ich arbeite mit euch, Vertrauen schenken, Dinge entwickeln, Führung, Persönlichkeiten zu entwickeln. Und im Großen und Ganzen ist das ja ein Kader eben, der über mehrere Jahre in der Struktur zusammen ist und sich auch weiterentwickelt hat. Und das Gesamtkonstrukt hat ja dann mit Führungspersonen zu tun. Der Vorstand in oberster Ebene, dann gibt es einen Trainer, einen Sportdirektor und verschiedene andere Leute. Und in dieser Konstruktion muss funktionieren.
Dann hast du ja jemanden dazugeholt, der letztendlich jetzt, weiß nicht, ob es so bekannt ist, aber der letztendlich auch einen großen Anteil dann am Aufstieg des HSV wahrscheinlich jetzt hatte, mit Chiara Behrens de Luna. Das ist eine Sportpsychologin, die auch vorher schon in der Akademie vom VfL Wolfsburg gearbeitet hat, die auch für den DFB im Jugendbereich tätig war. Ja, mit der lieben Chiara haben wir unter anderem auch gesprochen.
Ja, hören wir mal rein, was Chiara uns erzählt hat über euer Kennenlernen und ihr Engagement beim Hamburger SV.
Das war dann eben so, dass Jonas Bold sich an meinen Mentor, Hans-Dieter Herrmann, gewendet hat. Der hat mich eines Tages kontaktiert und hat gesagt, pass auf, Chiara, könntest du dir vorstellen, auch eine Profimannschaft zu machen? Worüber ich sonst auch sehr dankbar war. Und später hat sich aber herausgestellt, dass das tatsächlich ein Wunsch der Mannschaft intern war. Also die Spieler oder der Mannschaftsrat hat sich an Jonas Bold gewendet mit dem Wunsch, wie kann es sein, dass wir in dem Bereich niemanden haben? Wir sind jetzt Jahr für Jahr nicht aufgestiegen und wir haben niemanden, mit dem wir das mal aufarbeiten können. So, das heißt, der Wunsch kam ganz klar aus der Mannschaft heraus und daraufhin ist eben Jonas Bold ja aktiv geworden, hat Hans-Dieter Herrmann kontaktiert und der hat wiederum mich kontaktiert. Für mich war immer klar, dass ich gerne auch mal im Profifußball arbeiten wollen würde, um auch diese Perspektive eben auch kennenzulernen. Für mich war eben auch klar, dass es auch vom Gesamtkonstrukt her passen muss. Also, dass es auch ein Verein eine spannende Aufgabe sein muss. Also, viele, viele Dinge. Und erstmal ganz in diese Gespräche reingegangen. Und was mich da eben am HSV so fasziniert hat damals, war diese Klarheit, mit der sie mir auch gegenübergetreten sind, weil auch Jonas zum Beispiel direkt meinte, pass auf, wir werden hier nur kurz miteinander reden, weil am Ende des Tages bist du für die Mannschaft da und deswegen muss die Mannschaft entscheiden, ob sie mit dir zusammenarbeiten wollen. Das ist nicht meine Entscheidung. Das heißt, im Prinzip hatte ich dann mein Vorstellungsgespräch mit dem Mannschaftsrat, weil ich habe wirklich vielleicht eine Viertelstunde mit Jonas gesprochen und dann hat er die Jungs hochgeholt und dann saß ich am Ende eine Stunde mit den Spielern zusammen und habe mit denen besprochen, was braucht ihr, wie soll das für euch aussehen? Und dann habe ich mit den Spielern gemeinsam eigentlich dieses Konzept entworfen, wie es dann erstmal am Anfang auch gestartet ist. Und das war eine Herangehensweise, die mich sehr beeindruckt hat, weil ich dann von Anfang an das Gefühl hatte, okay, ich werde hier hinkommen und ich werde hier nicht nur Däumchen drehen, sondern ich werde da wirklich auch gebraucht.
Finde ich total spannend. Also erstmal, die Mannschaft kommt auf dich zu und sagt, wir sind in einer Situation, wir brauchen Unterstützung, wir brauchen Hilfe. Und dann dieser Ansatz von dir zu sagen, okay, aber ihr müsst selbst entscheiden, mit wem ihr zusammenarbeitet. Ich setze euch niemand vor die Nase. Hol uns mal so ein bisschen ab, wie lief das da ab?
Ja, also erstmal sehr, sehr gut zusammengefasst. Und man sieht im Hintergrund die Einleitung. Hans-Dieter Herrmann, schließt sich dann der Kreis. Also ich habe in Leverkusen schon mit Psychologen gearbeitet, die dort in einem Club aktiv waren. Wenn die Akzeptanz dafür nicht da ist, und damit meine ich nicht nur den Psychologen, sondern für jedes einzelne Staff-Mitglied, dann funktioniert das nicht. Das ist ja dann wie beim Trainer auch. Wenn die Akzeptanz irgendwann für den Trainer nicht mehr da ist, dann funktioniert der Trainer nicht mehr. Da habe ich gemerkt, welche Rolle hat ein Psychologe? Das ist natürlich in Deutschland, vor allen Dingen im Fußball, immer noch so der Seelenklempner gewesen. Da war ich schon sehr früh davon entfernt, das so zu sehen. Aber wenn die Menschen sich nicht öffnen, dann klappt das nicht. Und manchmal lag es eben auch daran, dass man vielleicht ein Spieler auch das Gefühl hatte, Mensch, wenn ich dem das sage und ich mich öffne, dann landet das beim Vorstand oder beim Trainer. Und das ist ja nicht das Ziel. Oder umgekehrt, der Trainer hat den Psychologen nicht angenommen und die Spieler haben sich beim Psychologen ausgeheult und dann ist es vielleicht auch menschlich, der gibt den Zustimmung und dann sägst du am Stuhl des Trainers. Das ist ja auch nicht im Sinne des Erfinders. Mhm. Und ich habe selber ja auch immer viel ausprobiert, mit Menschen gesprochen, aber wenn das nicht so greift, dann hat das keinen Sinn. Und beim HSV, wir hatten mal mit Martin Daxl, ein Reflexionstrainer, der sehr erfolgreich in Paderborn und in Frankfurt arbeitet. Dann kommt Corona, das Zwischenmenschliche wird eigentlich verboten. Dann kann so eine Arbeit auch weniger fruchten. Ich hatte die Idee, mit Sascha Lense jemand dazu zu holen. Das wurde von meinem damaligen Kollegen, wenn ich das so sagen darf, der zum Glück nicht mehr da ist, dann torpediert. Also die Intention, die war schon immer da, aber es gibt verschiedene Hintergründe, dass das nicht funktioniert. Und in der Zusammenarbeit mit der Mannschaft, über das Vertrauen, was man sich aufgebaut hat, schon mit klarer Erwartungshaltung, auch von meiner Seite, aufsteigen zu wollen und weiterzukommen. Jetzt sind wir wieder nicht aufgestiegen. Und also, was wollt ihr denn noch alles an Unterstützung bekommen? Ich stelle mich wieder hier hin, ihr fahrt in Urlaub und ich muss das jetzt hier alles vorantreiben. Und ja, also, wo ist denn euer Ansatz? Mhm. Und dann habe ich gesagt, ich kann euch nur anbieten, ihr bekommt jede Hilfe, aber ihr müsst halt auch von euch ein bisschen sagen, ihr steht auf dem Platz. Und da war dann wirklich mal die Offenheit, weil das die Zusammenarbeit einfach auch länger da war, weil dann vielleicht auch das Vertrauen in meine Arbeit da war, dass sie gesagt haben, wir haben so ein paar Ansätze. Und da war der Psychologe einer, es gab auch ein paar andere Geschichten noch. Und dann habe ich gesagt, okay, ich habe euch gesagt, ich helfe euch, also mein Netzwerk ist größer, ich kümmere mich darum, ist aber euer Psychologe. Wie ihr den nutzt, wer den nutzt, ist eure Geschichte. Mhm. Wir bezahlen das als Verein. Wie weit der mit involviert ist, bestimmt dann mit der Trainer und ihr. Aber ich brauche da jetzt kein Feedback, sondern das ist eure Geschichte. Wenn trotzdem einer zu mir kommen will oder zum Trainer, ist das ja ganz normal. Und da habe ich dann Hans-Dieter Herrmann angerufen und muss sagen, wow, ich kannte ihn nicht persönlich, sondern habe viel gehört, dass er sich überhaupt die Zeit dafür genommen hat. Er war noch sehr aktiv für die Nationalmannschaft und ich glaube 1000 andere Projekte. Und hat dann auch sehr klar gesagt, so, das kriege ich zeitlich selber gar nicht hin, aber irgendwie haben wir eine Ebene gefunden, sehr früh und bis heute auch echt einen ganz guten Kontakt. Und hat gesagt, ich habe aber ein paar junge Psychologen, die ich mit coache, die ich unterstütze und das ist ja auch so ein Thema, was mich dann interessiert. Also ich mache das ja dann von meiner Seite und er von seiner Seite. Ich stelle euch da mal jemand vor. Und das war dann im Prinzip Chiara. Und so fing das Ganze an und dann den Rest hat sie ja schon ein bisschen dargestellt, wie die Initialzündung dann gewesen ist. Und das hat sich dann natürlich jetzt über die Monate aufgebaut. Und da bin ich jetzt nicht mehr dabei gewesen, aber ich habe das ja dann auch gehört und gelesen, dass insbesondere mit Merlin, der das Amt dann übernommen hat, so dieses Thema Leadership-Gruppen nochmal stärker geworden ist. Und das finde ich total spannend, weil wenn man so ein bisschen ausholt, es war ja schon sehr unruhig beim HSV in verschiedenen Konstellationen. Ich glaube, dass das dem Verein und der Mannschaft auch Stabilität gegeben hat. Vielleicht die Konstellation, starker Trainer und ein Vorstand, der zusammenarbeitet. Versucht das immer so ein bisschen zu vergleichen, vielleicht auch mit Erziehung. Du erziehst deine Kinder und hilfst ihnen beim Erwachsenwerden. Aber um richtig erwachsen zu werden, musst du vielleicht erstmal aus dem Haus gehen. Und das ist dann so, glaube ich, so der spannende Punkt, weil ich mich ja auch frage, wo hat es geklappt, wo hat es dann nicht geklappt, dass gerade in der Konstellation Tim Walter, Jonas Bold sich vieles im Verein verändert hat, vieles in eine Richtung gegangen ist, aber vielleicht die Konstellation dann auch irgendwann zu stark war, dass sich die Spieler dahinter komplett entwickeln konnten und verantworten. Du hast gemerkt, so irgendwie sie wollen, aber manchmal haben Dinge vielleicht dann auch nicht gegriffen. Das ist ein Argument, um so Dinge zu erklären. Trotzdem hätte es ja, also hätte reichen können. Wir haben ja. Punkte genug geholt, 66 Punkte, 60 Punkte. Damit wärst du dieses Jahr auch wieder aufgestiegen. Dann kriegt kein Hahn danach, dann stehe ich auf dem Balkon und alles ist super. Aber trotzdem, ich finde, das ist ja eigentlich immer genau das spannende Thema, auch im Erfolgsfall Dinge zu hinterfragen oder im Misserfolgsfall nicht alles über Bord zu werfen. Und wir hatten halt dann mal Jahre, wo die Konkurrenz halt auch mehr Punkte geholt hat und stärker war und einen besseren Torschützen hatte als vielleicht andere. Aber eben, um auf diesen Prozess einzukommen, dass jetzt vielleicht die Mannschaft auch gemerkt hat, okay, da kommt jetzt ein jüngerer Trainertyp, der kennt uns super, der weiß auch, richtige Hebel zu drücken, hat auch klare und gute Entscheidung getroffen, so wie ich das von außen auch beobachten durfte, mit zwei Spielern, die er dann auch direkt aus dem Kader gestrichen hat. Aber die Mannschaft hat gemerkt, jetzt stehen da vielleicht nicht zwei Prellböcke, wir müssen selber mal und wir wollen aber auch. Und man muss ja ganz ehrlich sagen, ich glaube, so ein ruhiges Jahr, wie der HSV diese Saison hatte, mit so wenig Nebenkriegsschauplätzen, das hätte ich mir auch mal ein Jahr lang gewünscht.
Ja, das glaube ich.
Ich habe gerade 25 Punkte, auf die ich am liebsten eingehen würde. Ich möchte mal versuchen, ein paar rauszuheben. Also erstmal finde ich das bemerkenswert, weil von dem, wie du es gerade erzählst, ist es für mich so, dass sich in diesen 5 Jahren, in denen du da warst, du hast gesagt, der Kader ist im Großen ja immer der gleiche oder so ziemlich der gleiche gewesen, wie du es gerade geschildert hast, dass du im Austausch mit der Mannschaft warst. Ich kenne es so aus meiner aktiven Zeit, dass wenn Psychologen, Psychologinnen, Motivationscoaches, Mentaltrainer, alles, was es so auf dem Markt gibt, das wurde mir, wenn ich so jemanden bekommen habe, wurde der mir vorgesetzt. Ne? Mir und der Mannschaft wurde der vorgesetzt. Das heißt, für mich, dass du in so einem Austausch warst, in so einem offenen Austausch mit der Mannschaft, das sagt für mich schon mal viel über das Verhältnis, was sich zwischen der Mannschaft, dem Kader und dir, was sich da entwickelt hat über die Jahre, sagt für mich unfassbar viel Positives aus. Weil das ist nicht normal, das ist nicht üblich.
Ja, definitiv nicht, aber das hat vielleicht auch mit den Rahmenbedingungen zu tun einfach, ne? Dass wir so viel miteinander durchlebt haben und klar. Auch eine gewisse
Zeit. Und ihr hattet ja auch immer noch dieses große Ziel wie vor Augen. Also das ist jetzt auch einfach nur meine persönliche Meinung. Dann finde ich es auch von dir dann zu sagen, okay, ihr als Mannschaft, ihr entscheidet letztendlich, ihr macht das Vorstellungsgespräch, wie es Chiara auch eben gesagt hat, ihr entscheidet, ob ihr mit diesem Psychologen oder dieser Psychologin zusammenarbeiten wollt. Da auch so ein Stück weit das Vertrauen dann zurückzugeben, wieder an die Mannschaft und zu sagen, ihr könnt das entscheiden, ihr macht das, weil ihr müsst mit dieser Person arbeiten. Auch das habe ich so als Spieler nicht kennenlernen dürfen. Ich wusste ehrlich gesagt nicht, dass es auch so rumgehen kann, weil für mich war es wirklich immer so, wir wollen einen Impuls setzen als Verein. Ein Mann in einer höheren Position entscheidet, welcher Mensch mit der Mannschaft arbeitet, ohne zu wissen, ob die Mannschaft überhaupt das Bedürfnis danach hat, ob sie offen genug ist, darauf einzugehen.
Ja, auch da nochmal, das ist der Idealcase, der viel mit Vertrauen zu tun hat, dass man sich dann erarbeitet. Wir reden dann jetzt über eine Sache, die in Jahr 5 entstanden ist. Aber auch, weil ich auch vorher gemerkt habe, es gab auch andere Impulse, wo ich gesagt, ich bin da total offen für und setze mich selbst damit auseinander. Aber warum soll ich dafür Geld bezahlen, wenn wir über Ernährung oder so reden und das Essen bleibt stehen?
Ja,
dann ist das Quatsch.
Ja.
Oder über Regeneration oder über andere Themen. Also jetzt nicht falsch verstehen, das ist ein super Case. Das hat jetzt 100% damit zu tun, dass es am Ende auch geklappt hat, weil es vielleicht ein Puzzleteil war, was gefehlt hat. Ist jetzt aber nicht so, dass ich da hinkomme und sage, so Mannschaft, ne, wen wollt ihr jetzt als Trainer haben und dann stimmen wir jetzt nochmal ab, wer heute spielt und der Beliebteste, der darf sich noch die Trikotnummer aussuchen. Also so funktioniert es auch nicht. Ne?
Nein.
Also es ist ein Prozess.
Ja.
Und deswegen ist das Beispiel jetzt ganz gut. Es hätte ja auch so klappen können, aber was versucht man, um nicht zu sagen, Mensch, mit 66 Punkten steigt man in 9 von 10 Jahren auf. Richtig.
Ja.
Der Ansatz muss sein, dann holen wir halt 68 Punkte. Und was brauchen wir dafür?
Ja.
Und das ist meine Denkensweise.
Wie schwierig war es für dich dann? Also ich glaube, das ist jetzt auch kein großes Geheimnis. Du hast gerade auch über Tim Walter gesprochen. Ich war auch immer riesengroßer Fan von der Art und Weise, wie Tim Walter Fußball spielen lassen hat. Ich hätte es mir damals wirklich so gewünscht, dass ihr das geschafft hättet, weil ich fand diese Überzeugung, mit der er auch aufgetreten ist. Und du sagst gerade, ihr wart ein Team, was natürlich eine Ausstrahlung hat dann auch, was in erster Reihe steht. Aber war es so ein bisschen dann, wie du sagst, auch so ein Stück weit vielleicht dann, dass die Mannschaften in Anführungszeichen Alibi hatte oder die Möglichkeit, sich dahinter zu verstecken? Und wie war für dich, die sich von Tim Walter dann trennen zu müssen? Das ist ja, muss ja auch.
Ja, also erstmal von jedem Trainer trennen finde ich schwer, auch wenn es andere Konstellationen waren, sowohl Daniel Thun oder Dieter, das war dann mehr seine Entscheidung, weil auch da habe ich mich als Team gesehen und das hat auch als Team funktioniert. Es war mit Tim die Zeit länger und intensiver. Alibi nein. Sondern ich habe einfach gemerkt, vielleicht auch, weil der Kader dann auch mit vielen Verletzungen und Ausfällen in einer Situation zu tun hatte, dass er nicht ganz so breit war in der Art und Weise, wie wir dann Fußball spielen wollten. Und dann hast du gemerkt, es ist eine spezielle Art, da musst du überzeugt sein. Und wenn du diese Überzeugung vielleicht im tiefsten Inneren nicht hast, dann passieren Fehler. Und das war dann am Ende der Punkt, wo wir gemerkt haben, ja, du kannst ein bisschen pragmatischer spielen. Das ist uns dann gegen Schalke als Beispiel gelungen, weil es kein Top-Spiel, aber gewinnst 2-0, startest super in die Rückrunde und dann spielen wir wieder Hurra-Fußball, verlieren aber 2x4-3 zu Hause und der Ansatz ist ja trotzdem richtig und ja, du kannst auch 3-2 gewinnen, diese offensive Ausrichtung ist auch das Ziel, aber dass so viele Fehler passieren, hat vielleicht dann auch mit Stresssituationen zu tun, mit, ich will nicht sagen Überforderung, das sind dann mehrere Faktoren. Das stur durchzuziehen, ich finde, das ist dann nicht der richtige Ansatz. Und da gehört ganz, ganz viel dazu, da könnte ich jetzt ausholen, das sind dann natürlich viele Gespräche, die man führt, aber um so ein bisschen der Außendarstellung oder der Außenwelt darzulegen, und ich glaube, jeder hat auch gesehen, ich habe viel probiert. Den Fehler, den ich dann gemacht habe, ist in der Verpflichtung mit Steffen Baumgart, also nicht Steffen Baumgart als Trainer. Ich hatte einen Spieltag ja Merlin schon mal eingesetzt und da haben wir beide schon festgestellt, das ist zu früh, weil in dem Jahr, bis er jetzt nochmal Trainer wurde, ist sehr viel passiert, auch für ihn. Aber dass die Mannschaft, ich habe die Entwicklung mal angesprochen, vielleicht jetzt eben nicht mehr so eine starke Persönlichkeit gebaut hat. Und Steffen ist, ähnlich wie Tim, im anderen Ansatz, aber eine ganz starke Persönlichkeit. Und das hat vielleicht nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Und im Rückblick, das ist so der Fehler, den ich mir anhefte, vielleicht habe ich eben keinen gefunden, vielleicht hätte ich Merlin trotzdem mehr Zeit geben müssen, ich weiß es nicht. Aber dass die Mannschaft einfach mehr an die Verantwortung wollte und auch ganz klar musste und nicht wieder zwei Leitwölfe vorneweg, die euch alles abnehmen.
Ich meine, du hast es ja am Anfang vorhin so ein bisschen natürlich klein geredet und aber am Ende ist es ja trotzdem so, dass es häufig dann auch wahrscheinlich auch einen mentalen Bruch im Frühjahr gab. Ist es ja auch so, beim ersten Mal nicht aufzusteigen ist Pech, beim zweiten Mal vielleicht auch noch, ab dem dritten, vierten Mal ist vielleicht auch irgendwann so eine self-fulfilling prophecy, weil die Spieler dann schon irgendwann natürlich auch das Flattern bekommen und denken, ach ja, letztes Jahr und vorletztes Jahr, Mist, da sind wir in die Jahreszeit, da haben wir es verspielt. Und dann verspielst du es wieder. Ist das dann auch so einer der Gründe oder woran machst du das dann auch fest, dass es dann häufig so hinten raus am Ende nicht gereicht hat? Du hast so Stresssituationen schon angesprochen.
Ja, das spielt definitiv eine Rolle. Da haben wir auch viel drüber gesprochen. Deswegen habe ich auch gesagt, ich möchte mal mit dem Klischee aufräumen, weil das Klischee so an sich nicht unbedingt stimmt. Sonst hätten wir am Ende ja nicht so viele Punkte gemacht. Aber die werden Dinge eingeredet. Und wir reden immer viel über Druck. Ja, ich habe gesagt, Druck machst du in erster Linie selber und jeder Spieler auch. Jeder Spieler, aber 100% Hand für ins Feuer, will aufsteigen. So diese, nee, der will gar nicht aufsteigen. Es ist so ein Quatsch. Leuchtet mir auch nicht ein, wie man so auf so eine Idee kommen kann. Also aus ganz vielen, du kriegst die Anerkennung, du verdienst viel mehr Geld, deine Karriere geht weiter. Es gibt keinen Grund, warum nicht. Aber du wirst natürlich auch in so einem Umfeld, nach 2 Spielen zur Saisonbeginn, bist du ja schon aufgestiegen. Also du wirst auch in den Himmel gehoben, da wird sich keiner gegen. Das nehmen wir alle gerne mit. Das heißt, die Fallhöhe ist natürlich extrem hoch. Gegen manche Dinge kannst du dich halt nicht wehren. Du kannst dich ja nicht einschließen mit 50 Mann und sagen, wir legen eben unser Handy weg eine Woche. Jeder nimmt das für sich halt eben anders wahr. Ich bin halt dann länger schon in Hamburg gewesen, habe nach dem ersten Jahr gemerkt, ja, wenn du halt die Spiele nicht gewinnst, ja, dann lass dein Handy weg und lese keine Zeitung, weil natürlich gibt's auf die Mütze.
Mhm. Da ist nicht so leicht, ne?
Nee.
Da haben wir auch schon drüber gesprochen.
So, und wenn du gerade neu bist und wenn du natürlich jünger bist und du gehst durch die Stadt, das beschäftigt die Menschen. Und das sieht man ja dann, Rathausbalkon, wie viele Menschen da sind. Diese Stadt lebt, und das ist die zweitgrößte deutsche Stadt, die lebt für diesen Club. Das ist unfassbar. Mhm. Das sieht man ja auch an den Auswärtsfans, wie viele da mitgehen. Du kannst dem nicht wirklich entfliehen. Du musst für dich den Modus finden, wie gehe ich damit um? So, und wenn dich das belastet und du dann eher in Richtung Angst, was zu verlieren gehst, bist ja alle selber, dann wird es schwierig, anstatt zu sagen, wir freuen uns, dass wir es jetzt schaffen können. Und das ist halt auch wieder ein Prozess. Mhm. Wenn du halt jedes Jahr die Mannschaft immer austauschst, dann kannst du den Prozess halt nicht begleiten. Und das hat es halt oft gegeben. Ist der wieder schuld und der ist wieder schuld, dann zeigen wir auf einen und dann will da aber auch keiner mehr vorangehen, weil du weißt, dann bin ich ja schuld. Wie kriegst du das als Gruppe halt eben hin? Und das war einfach so schön zu sehen, deswegen auch wieder am Eingang, dann im Stadion zu sehen, von oben zu betrachten, das ganze Stadion ist nervös und die Jungs kriegen das hin, weil die das wollen und weil die sich wahnsinnig gut entwickelt haben. Und Jonas Meffert, der Jahre nicht aufgestiegen ist, auch in anderen Konstellationen, nein, wir ziehen das jetzt durch. Das ist einfach beeindruckend.
Ich würde gerne auch nochmal eine Einschätzung von Chiara dazu hören. Natürlich war sie nicht den ganzen Prozess irgendwie dabei, auch hat die Jahre nicht miterlebt, aber hat natürlich mit der Mannschaft gesprochen. Und sie hat uns auch nochmal ihre Einschätzung mitgegeben, was vielleicht Punkte gewesen sein könnten, die auch ein Hemmschuh für die Mannschaft gewesen sind.
Es gibt ja viele Thematiken, wenn man über den HSV spricht, was weiß ich nicht, was ich schon alles gehört habe. Wir haben ein Problem gegen kleine Gegner, wir haben keine Führungsspieler. Am Ende geben wir es immer aus der Hand, wir haben ein Frühlingstrauma und was weiß ich nicht alles. Also da gibt es ja viele Themen, die in diese Richtung gehen, mit denen man immer wieder konfrontiert wird. Und unsere Herangehensweise war ganz klar zu sagen, wir beschäftigen uns nicht mit der Vergangenheit, wir beschäftigen uns auch nicht mit der Zukunft. Und unser Fokus liegt immer im Hier und Jetzt. Wir haben natürlich die Vergangenheit auch aufgearbeitet, wir haben uns mit unseren Glaubenssätzen beschäftigt, wir haben auch uns genau angeschaut, was machen diese Gedanken, die von außen uns auferlegt werden, was machen die mit uns? Inwiefern beeinflussen die uns? Und natürlich haben die uns auch beeinflusst. Und da haben wir ganz klassisch tatsächlich diese Glaubenssätze aufgebrochen und haben gesagt, nee, wir sind diese Mannschaft nicht. Wir haben nichts mehr mit der Mannschaft vor 1, 2, 3, 4, 5 Jahren zu tun. Wir sind eine komplett neue Mannschaft, eine ganz andere Situation. Wir beschäftigen uns nur mit dem Hier und Jetzt. Und was in diesem März passiert ist, wir haben auch ganz offen diese Gedanken, Zweifel, Ängste, wir haben alles thematisiert. Und sind da wirklich durchgegangen. Wir haben alles auf den Tisch gepackt. Und ich glaube, der Fehler, der vielleicht auch in den letzten Jahren gemacht wurde, ist, dass man Ängste zum Beispiel nicht offen angesprochen hat. Man durfte gar nicht sagen, ja, ich habe Angst, dass wir es vielleicht wieder aus der Hand geben. Oder ich habe Angst, ne, dass wir den Aufstieg verpassen oder sonst was. Das war gar nicht da, das überhaupt sagen zu dürfen. Und was wir gemacht haben, wir haben uns wirklich auch mit diesen Themen beschäftigt. Und nur wenn man sich eben auch mit diesen Themen beschäftigt, kann man auch da durchgehen. Und das haben wir halt eben auch ganz aktiv auch gemacht. Da auch ein sehr, sehr großes Kompliment auch an Merlin Polzin zum Beispiel, weil es ist auch nicht einfach in so einer Phase, ja, so eine Mannschaft zu führen und das dann auch halten zu können, ne? wenn Ängste geäußert werden und die dann eben aber auch zu bearbeiten und sich auch die Zeit dafür zu nehmen.
Ja, interessant zu hören, also insbesondere ja jetzt das letzte Jahr war ich ja dann auch nicht dabei. Nicht dürfen, dem würde ich widersprechen, weil sonst wäre sie ja nicht da. Es ist vielleicht einfach, dass sich die Leute nicht getraut haben oder die Spieler. Du hast ja selber lange gespielt und in deiner Konstellation würde mich das auch mal interessieren. Ich glaube schon, dass ich das versucht habe darzustellen und habe es ja auch in den Jahren vorher angesprochen. Aber klar, du kannst den Menschen ja nicht die Dinge aufzwingen. Und ja, es sind oft kleine Sachen, auch im Alltäglichen, wo ich schon gemerkt habe, der ein oder andere tut sich schwerer damit. Und da sind wir bei so einem globalen Deutschland-Thema, was ich ja immer wieder sage, ist, wir schwimmen gerne in der Mitte mit. Wir wollen nicht verlieren, weil verlieren ist scheiße. Aber gewinnen zu wollen, ist teilweise so ein großer Aufwand und dann wirst du als Gewinner auch noch kritisiert und angegriffen. Und die Enttäuschung, wenn du es nicht schaffst, ist natürlich auch groß, dass sich viele damit schwer tun. Und ich finde, so das Gewinnen zu intensivieren und den Gewinner zu unterstützen, da müssen wir in Deutschland wieder hinkommen. Sondern wie gesagt, ich sage mal, dieser Satz, damit kannst du nichts falsch machen, ist der schlimmste Satz, den ich höre. Ich kann diesen Satz nicht hören, weil das hat mit Leistungskultur nichts zu tun. Okay. Und das sage ich auch bewusst immer wieder und werde nicht müde, das zu sagen, weil es mir viel zu viele davon gibt, die das einfach mal so nonchalant raushauen, ohne drüber nachzudenken, warum sie das überhaupt sagen. Okay. Also da eben hinzukommen, danke, dass ihr endlich jetzt euch auch geöffnet habt und gesagt, wir brauchen da Unterstützung.
Ja.
Ich habe das und das angeboten, ne, in Anführungsstrichen. Und jetzt seid ihr soweit. Jetzt merkt ihr auch, das Vertrauen ist da. Und nicht, wenn man sich jetzt irgendwie öffnet, dann wird man gesagt, der schafft es nicht oder der ist zu weich oder wie auch immer. Also da würde mich mal interessieren, wie du das
aus Spielersicht hast. Aus Spielersicht kann ich sagen, was du gerade gesagt hast, sich nicht öffnen zu dürfen. Das ist, glaube ich, eher das, was wir Spieler als eigene Wahrnehmung haben, sich nicht öffnen zu dürfen. Jeder Spieler, jeder Mensch darf sich jederzeit öffnen. Aber das als Spieler vor einer Gruppe dann zu machen, vor einem Trainer zu machen oder vor Mitspielern zu machen, sich wirklich zu öffnen und sich eine Schwäche einzugestehen und diese Schwäche offen anzusprechen und zu sagen, da möchte ich gegen angehen, da möchte ich drüber sprechen, da möchte ich dran arbeiten, das ist das Schwerste, was es überhaupt gibt.
Du musst erstmal Gefühl haben, Umfeld zu haben, in dem du es machen kannst.
Wie oft haben wir beide hier schon in verschiedensten Konstellationen dann auch mit Gästen, ohne Gäste darüber gesprochen, dieses Dinge offen anzusprechen, den Mut zu haben, sich eine Schwäche einzugestehen, das ist mit das Schwerste, gerade wenn du in einer Gruppe unterwegs bist.
Ja, und merken vielleicht, vielen aus der Gruppe geht's genauso wie mir. Und wir sind dann wieder trotzdem irgendwie in der Gruppe ja eigentlich so gleich, weil wir vielleicht die gleichen Gedanken haben und die gleichen Ängste haben. Und wenn wir sie miteinander teilen und zusammen dran arbeiten, können wir irgendwie auch viel stärker
daraus Jetzt ist natürlich die Frage, dann war es einfach, es kann natürlich auch sein, dass nach 5 Jahren einfach die Spieler die Schnauze voll hatten und gesagt haben, jetzt öffne ich mich halt, weil ich will jetzt, irgendwas muss ich machen, um jetzt hier aufzusteigen mit dem HSV. Deswegen mache ich es jetzt einfach. Also lag es dann in erster Linie an den Spielern, dass sie es dann gemacht haben? Ist es ein Zusammenspiel dann auch, weil Merlin Polzin dann vor denen steht und er einfach eine andere Persönlichkeit hat als vorher Baumgart, Walter und wer noch alles da war? Das ist natürlich super interessant zu wissen. Liegt es an der Gesamtkonstellation oder ist es dann wirklich hauptverantwortlich die Spieler, die es dann machen?
Was Chiara beschreibt und was auch Jonas angedeutet hat, ist mehr als eine interessante Perspektive. Es ist sogar ein strategischer Erfolgsfaktor im modernen Fußball. Wir haben erneut einen Blick in die Wissenschaft geworfen und Chiaras Vorgehen wird dort nicht nur gestützt, sondern sogar bestätigt. Fußball ist ein Mannschaftssport, trotz Individualisten. Deshalb ist Teampsychologie essentiell, um leistungsfördernde Bedingungen zu schaffen. Ein funktionierender Teamgeist ist nämlich kein Nebenschauplatz, sondern ein zentraler Baustein für Erfolg. Zahlreiche Studien zeigen, Gruppenkohäsion, was so viel bedeutet wie der Zusammenhalt im Team, hängt direkt mit der Leistung zusammen. Je stärker also das Teamgefühl, je klarer das gemeinsame Ziel, desto besser die Performance. Zusammenhalt ist also kein weicher Faktor, sondern ein messbarer Leistungstreiber. Und jetzt wird es erst richtig spannend. Man unterscheidet zwischen erstens aufgabenbezogener Kohäsion, der Zusammenhalt durch ein gemeinsames Ziel, und zweitens sozialer Kohäsion, also der Zusammenhalt durch persönliches Miteinander. Beispiel: 11 Freunde müsst ihr sein. Für Leistungssport ist vor allem die aufgabenbezogene Kohäsion entscheidend. Soziale Kohäsion schafft Klima, reicht aber nicht allein. Ideal ist also die Kombination. Der HSV scheint das in dieser Saison erreicht zu haben. Das Team holte sich psychologische Unterstützung, zeigte Offenheit für neue Impulse und ehrliche Reibung. Der HSV entwickelte sich sportlich und mental weiter. Vertrauen, Struktur und mentale Arbeit zeigten Wirkung. Das erklärt zum Beispiel auch die Rudelbildung nach dem Unentschieden auf Schalke. Von außen wirkte es vielleicht wie ein Bruch. Viele dachten, die Mannschaft sei zerstritten und werde es nicht schaffen. Doch in Wirklichkeit zeigte das Team genau in diesem Moment Konfliktfähigkeit und Zusammenhalt. Merlin Polzin moderierte das bewusst, klar, verbindlich und präsent. Chiara und der Rest des Teams schufen den Raum dafür, mit Konzept, Nähe und Kompetenz. So entsteht mehr als sportlicher Erfolg eine Kultur des Vertrauens, die den Unterschied macht.
Merlin Polzin hat dann vor seinem ersten Spiel hat er Videos von guten Aktionen der Spieler gezeigt. Also das ist ja jetzt nichts neu Erfundenes. Das gibt es noch und nöcher. Was habe ich nicht alles schon für Videos mir angucken dürfen? Und mal funktioniert das und mal nicht. Warum funktioniert es dann? Liegt es an dem Menschen? Liegt es an dem sind es die Spieler? Ich finde es super, super interessant.
Ja, ich glaube nicht, dass es das eine gibt, was alles verändert. Ich finde, das ist ein wunderbarer Prozess, das eben zu sehen. Und zu sehen, wie sich die Spieler, die jetzt aufgestiegen sind, ne, nochmal, das sind teilweise die gleichen Spieler, vom Namen her, aber die haben sich in ihrer Persönlichkeit unfassbar entwickelt und über diese Widerstände. Und vielleicht musste dieser Club mit ganz, ganz vielen anderen Themen an der Seite so zusammenwachsen, dass der so stabil ist, dass es funktioniert, weil der HSV war nicht stabil. Und ich glaube, das haben wir schon hinbekommen, wenn man sieht, wie alles gewachsen ist. Also ich habe mit Leverkusen da um internationale Plätze gespielt im November, da waren 40.000 Menschen im Stadion, in der ersten Liga. Zweite Liga immer ausverkauft, weil die Identifikation wieder eine andere ist, weil die gehen in eine Richtung. Und wenn sich jeder zerreißt, dann kann man auch mal Fehler verzeihen. Das sind ja ganz viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Und nochmal, 3 Minuten weniger in Regensburg und wir wären 2 Jahre vor auch aufgestiegen. Ja. Also das sind Kleinigkeiten, das ist Sport. Wir sehen es halt immer nur schwarz-weiß. Trotzdem sage ich, auch eben im positiven Fall, nicht immer zu sagen, ist alles super, sondern wie können wir trotzdem weiterkommen, und im negativen sagen, es ist nicht alles schlecht, aber wie setzen wir die Reize, weiterzukommen? Das ist meine Denkensweise, wie ich arbeiten will und wie ich schon immer gearbeitet habe. Natürlich weiß ich, ja gut, wenn dann einer nach 5 Jahren sagt, ist jetzt 1 Jahr zu viel, kannst du auch nach 4 Jahren sagen, kannst du nach 6 Jahren sagen. Also wer sagt nicht, dass wir mit Jonas Bold sogar Meister geworden wären jetzt in der 2. Liga und einen Punkterekord gebrochen haben. Keine Ahnung. Ist es jetzt so? Ich sehe halt das große Ganze und das merke ich auch am Feedback der Menschen, die sich ja melden, vielleicht eher im Hintergrund als dann in der Öffentlichkeit, und die dankbar sind dafür, dass sie die Unterstützung halt bekommen haben.
Und am Ende ist es ja auch wieder genau das, und das haben wir, glaube ich, auch letzte Folge schon gesagt, am Ende wird der Fußball natürlich von hinten nach vorne erzählt. Natürlich hätte man auch schon 1, 2 Jahre früher vielleicht aufsteigen können, wie auch immer. Trotzdem ist es ja irgendwie spannend, rauszuarbeiten, was können so Puzzleteile gewesen sein, die dann eben jetzt genauso gepasst haben, dass es genau jetzt passiert ist. Und da hat Chiara uns auch nochmal erzählt, was ganz konkret eigentlich passiert ist oder wie gearbeitet wurde mit der Mannschaft. Hören wir mal rein, was sie uns dazu erzählt hat.
Ganz, ganz, ganz besondere Truppe. Fängt natürlich, sage ich mal, auch auf der Ebene an von Stefan Kunz, der auch einem sehr, sehr jungen Trainerteam das Vertrauen geschenkt hat. Für uns war immer klar, irgendwie fehlen uns Impulsgeber auf dem Platz. Wir hatten immer das Gefühl, die Mannschaft wartet immer nur darauf, Impulse von außen zu bekommen und ist aber nicht in der Lage, im Spiel selber sich aus Situationen rauszuholen. Das Spiel musste bis zur Halbzeit laufen, damit man dann in der Halbzeit wieder einen Impuls setzen konnte oder dann in der Trainingswoche, aber sie waren nicht in der Lage, es von selbst zu machen. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen die Mannschaft dahin kriegen, dass sie selber in der Lage sind, Impulse zu setzen und zu führen und zu erkennen, was braucht auch die Mannschaft. Und daraufhin haben wir dann eben eine Leadership Group gegründet, nach dem Prinzip vom Shared Leadership, und haben uns 9 Spieler genommen, denen wir verschiedene Führungsrollen zugeteilt haben, oder sie haben sich die eigentlich gegenseitig selbst zugeteilt, je nachdem, wo sie ihre Stärken eben noch haben. Was wir dadurch gemacht haben, wir haben das ganze Thema Verantwortung und Führung auf 9 verschiedenen Schultern verteilt innerhalb der Mannschaft. Das heißt, es war nicht mehr nur abhängig vom Kapitän oder vom Trainer, sondern jeder hatte seine Aufgaben. Und was dadurch passiert ist, die Spieler haben auch ein unglaubliches Gefühl von psychologischer Sicherheit entwickelt, weil sie wussten, hey, ich muss das hier nicht alleine stemmen. Und wenn ich mal einen schlechten Tag habe oder wenn ich mal ausfalle, sind immer noch 8 andere Spieler da. Und wir haben uns wirklich vom Prinzip her, wir haben uns jede Woche mindestens 1 Stunde hingesetzt in diesem Kreis, Richie, ich mit dieser Gruppe, und haben Themen bearbeitet. Und die Spieler wiederum haben diese Themen dann in die Mannschaft reingetragen. Und was dadurch einfach passiert ist, eine Ehrlichkeit und Direktheit, Themen anzusprechen, auch eine Sicherheit, dass wir gemeinsam in dieser Gruppe uns durch Herausforderungen durchbeißen. Dadurch ist natürlich auch ein unglaubliches Wir-Gefühl am Ende des Tages entstanden. Und diese Jungs haben wirklich die Mannschaft geführt. Und da auch wieder die Brücke zurück zu Merlin Polzin. Es ist auch nicht selbstverständlich, dass ein Cheftrainer, sein Co-Trainer und seine Psychologin jede Woche den Raum gibt mit seinen 9 wichtigsten Spielern und sagt, ihr macht das schon, ich muss nicht wissen, was da immer jede Woche passiert, sondern das ist euer Raum.
Ich finde eigentlich 2 Sachen total spannend. Also einmal hast du uns am Anfang ja auch erzählt, irgendwie man ist sonst am Spieltag da und hat eigentlich gar keinen Zugriff mehr auf die Jungs. Und wenn man sie dahin entwickelt, dass sie selber jederzeit Zugriff auf sich und aufs Team haben und sich selber in die richtige Verfassung bringen können, ist das ja toll und ist anscheinend auch aufgegangen. Und was mich noch ja sehr fasziniert hat eigentlich, es hat mich an unsere Folge mit Bex erinnert zum Thema Psychosomatik, wo wir eigentlich rausgearbeitet haben, dass man eigentlich genauso die Psyche trainieren muss, wie man eben auch die Beine in Anführungsstrichen trainiert. Und anscheinend hat Merlin Polzin der Mannschaft 1 Stunde jede Woche eingeräumt, daran zu arbeiten. Das kenne ich so aus meiner aktiven Zeit nicht. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Fabi, aber so viel auch zum Thema Psyche zu arbeiten, war ja dann vielleicht auch ein ganz entscheidender Faktor.
Ja, deswegen sitzen wir hier und sprechen darüber, wobei die Zeit haben sie auch vorher gehabt. Der Weg dahin, der war schon hart und steinig. Und die Konstellation, die jetzt so aufgestiegen ist, das nochmal haben wir ein Jahr vorher auch schon probiert, war schon sehr, sehr eng, sag ich mal, auch mit der Persönlichkeit, meine ich. 3 Jahre vorher hat es nicht funktioniert. Also ich habe Trainertypen gehabt wie Hacking und Daniel Thune, die woanders auch erfolgreich waren, und Spieler, die woanders erfolgreich waren. Der Club an sich war noch nicht so stabil, wie er jetzt ist. Mhm. Und dieser Prozess, der war hart und steinig. Da mussten sehr viele Dinge passieren, dass der Club endlich mal in eine Richtung marschiert. Und ich erzähle mal ganz gern, Fabi, du bist ein gutes Beispiel. Du bist einmal an uns vorbeigezogen und Meister geworden, bist aber dann 2-mal auch wieder nach unten vorbeigezogen. Das ist dem HSV nicht passiert. Mhm. Als ich zum HSV gekommen bin, haben die Leute gesagt, jetzt geht der HSV all in und ein Jahr und wenn es nicht klappt, dann bricht hier alles zusammen.
Mhm.
Nein, der HSV hat jedes Jahr um den Aufstieg gespielt. Und es sind Kleinigkeiten, die gefehlt haben. Und an diesen Kleinigkeiten muss man arbeiten. Aber in dieser Phase ist der Verein von Jahr zu Jahr stabiler geworden.
Mhm.
Und wir sehen andere Vereine. Also Bielefeld glücklicherweise ist jetzt wieder aufgestiegen und war im Pokalfinale. Erinner dich an letztes Jahr, ein Pfostenschuss, wenn er reingeht, Versenkung, Regionalliga.
Weg, ja, weg.
Guck dir zwei andere Traditionsclubs an, die seit zwei Jahren, sag ich mal, im unteren Drittel zweite Liga spielen, die zwischenzeitlich auch am HSV mal kurz vorbeigezogen sind oder eine Relegation gewonnen haben. Das sind Kleinigkeiten. Und Kleinigkeiten, die sehr viel verändern können, wenn der Laden nicht stabil ist. Stuttgart hat das sehr gut verstanden und geht gerade in eine gute Richtung. Eintracht Frankfurt hat das vor 10 Jahren verstanden, als sie in der Relegation waren und sich seitdem unfassbar gut entwickelt haben. Aber deswegen sage ich, das muss von oben runter gelebt werden, damit du diese Balance halt hältst. Und darauf musst du aufbauen. Deswegen, es ist nicht das eine Thema, es ist ein Puzzleteil. Und dieses Puzzleteil, glaube ich, war schon mit entscheidend. Ich bin aber gespannt, ob diese Konstellation in der neuen Saison da genauso auch wieder drauf aufsetzen kann. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass man vielleicht mal ein Spiel mehr verliert als in der zweiten Liga, die ist da. Ist man dann genauso robust? Entwickelt man sich da weiter? Weil nochmal, so wenig Nebenkriegsschauplätze, wie dieser große Club in diesem Jahr gehabt hat, hat der in 20 Jahren nicht gehabt.
Ja,
und die kommen automatisch. Und sind es dann die gleichen Typen? Und alle, die jetzt eben mit dem Erfolg Glanz abbekommen, die dann auch sagen, wir halten das wieder aus. Das wird dann sehr, sehr spannend zu sehen sein. Die Chance ist groß.
Mhm.
Und da halte ich auch sehr viel. Aber du musst das Konstrukt ein Stück auch beibehalten. Also wenn du alles jetzt wieder austauschst, ich bin gespannt.
Ich finde auch, man muss da zwei Dinge vor allem. Klar, auf der einen Seite Merlin Polzin als Trainer, der den Spielern und der Psychologin in dem Moment den Raum und die Möglichkeit gibt, den Kopf quasi zu trainieren. Aber du musst als Trainer, du machst das auch nicht, wenn du das Gefühl hast, ich befinde mich in einem Umfeld, wenn ich jetzt so eine Aktion wöchentlich mache, dann fliegt mir ja alles um die Ohren, wenn das nicht funktioniert.
Mhm.
Also du brauchst auch im Rücken ein stabiles Umfeld, sonst gehst du diesen Schritt als Trainer vielleicht gar nicht. Ne?
100%. Ja. Und das sind dann andere Kleinigkeiten, also auch wenn wir über Trainieren reden, ja, der Kopf muss, Peter Boss hat immer gesagt, frische nicht nur in den Beinen, sondern frische im Kopf. Wenn der Kopf blockiert ist, laufen die Beine nicht.
Ja.
Ne? Also das könnt ihr bestimmt bestätigen.
Ja.
Thema Psychosomatik.
Aber du musst auch andere Sachen trainieren. Also wir haben vor 2 Jahren angefangen, mit den Jungs von Neuro 11 Standards zu trainieren.
Mhm.
Das hat Zeit gebraucht, zumal wir auch mit Tim natürlich tendenziell mehr Standards flach ausgespielt haben, um den Ballbesitz zu halten. Ich weiß nicht, wie viel Standardtore der HSV dieses Jahr geschossen hat. Es ist enorm viel.
Mhm.
Du führst 1-0. Das ist ein Gamechanger.
Ja.
Und das natürlich kommt dann auch wieder, wenn du sagst, schieß den so rein und da ist keine Überzeugung, schießt du auch kein Tor. Neuro 11, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, da sind wir auch wieder beim Thema. Dinge, die wir ausprobiert haben, die eine Zeit gebraucht haben, bis sie angenommen werden. Und auf einmal verstehen die Jungs, hey, das hilft mir. Und ich weiß, wenn ich mir Zeit lasse bei der Eckballausführung, dann wird das Stadion vielleicht nervös und der eine oder andere auf der Tribüne. Aber die Mannschaft versteht, was für eine Situation jetzt kommt und ich brauche vielleicht auch mal die 2 Sekunden, um durchzuatmen, um den Ball vernünftig reinzuschießen, weil sie das trainiert haben, weil das mit Hirnströmmessungen und so zu tun hat.
Mhm.
So, und das sind alles so Kleinigkeiten. Nochmal aufpassen, dass wir jetzt nicht den Fußball zerlegen in Einzelteile. Am Ende, na, heißt es immer so schön, ab und zu ein Spiel gewinnen und dann gehört auch eine Menge Glück und Zufall auch ein bisschen dazu. Aber nimm die Dinge in die Hand, die du in die Hand nehmen kannst und überlass es nicht oder bestmöglich nicht dem Zufall. Das ist eigentlich die Botschaft.
Ja, wir haben jetzt viel über den Kopf, wir haben immer wieder gesagt, der Kopf spielt eine Rolle. Da ist uns ein Punkt noch, Turut und mir, im Vorfeld durch den Kopf geschossen, den wir gerne nochmal ansprechen würden oder wo wir auch einfach nachfragen würden. Du hast einen Kader zusammengestellt, du warst auch vorher im Scouting tätig. Das heißt, du guckst dir ja Spieler an. Es gibt heutzutage, da kann Turut viel mehr drüber erzählen als ich. Es gibt Datensätze, es wird alles irgendwie in Statistiken zusammengefasst. Alles. Also du kannst über Spieler jegliche Statistik nachlesen. Wie viel sprintet der? Wie schnell ist der? Wie viel Gegner überspielt der? Wie ist der in der Defensivarbeit? Wie macht man das im Scouting? Gibt es diesen Punkt durch einen Film, den ich mal gesehen habe? Banales Beispiel, Draft Day, falls den einer kennt.
Guter Film.
Sehr guter Film, absolute Empfehlung. Da geht es um den Draft in der NFL. Da wird nicht nur die Statistik, die ein Spieler hat, durchleuchtet, sondern der Spieler wird von oben bis unten, so gut es geht, wird er abgecheckt. Also auch sein soziales Verhalten. Wie verhält er sich seinen Mitspielern gegenüber? Gibt es diese Möglichkeiten? Wird es genutzt im Fußball? Wird versucht, in den Kopf irgendwie so ein bisschen im Vorfeld einer Verpflichtung reinzukommen? Oder sind wir davon echt noch weit entfernt?
Nein, also ich finde, wir waren da mal mehr drin. Also ich hatte das Glück, ja in einer unfassbar guten Scouting-Abteilung lernen zu dürfen bei Bayer Leverkusen. Da gab es noch nicht so viel Daten und Videos. Ich bin ja eigentlich dann Fluch der guten Tat, dass ich einer der Ersten war, die dann angefangen haben, mit Daten und digitaler zu arbeiten. Das war ja mein Eintritt, dass mir so eine Abteilung überhaupt den Zugang gewährt hat. Mhm. Aber nee, am Ende sage ich auch, das sind alles Hilfsmittel und ich bin dankbar, dass es das gibt und auch noch sich weiterentwickelt. Aber am Ende sind es Menschen und Menschen müssen zusammen funktionieren und es sind Dynamiken. Und der eine Spieler funktioniert in der Gruppe besser als in anderen, weil das muss halt, die Homogenität muss gewährleistet sein. Und es ist natürlich schwierig, weil es poppt alles auf. Wir haben keinen Combine Day wie in der NFL, wo jeder sich mit jedem trifft, sondern im Best Case passiert es hinter den Kulissen und wird nicht direkt als Transfergerücht nächstes Jahr oder nächsten Tag aufgepoppt. Aber auch das haben wir schon gemacht, mit Psychologen uns mal hingesetzt, in Leverkusen schon zu der Zeit. Und die zwei Spieler, die wir dann zumindest mit einem Psychologen mal beobachtet haben, waren Volltreffer. Und jetzt haben wir sogar beim HSV mal einen Spieler gefragt, ob es okay ist, einen Psychologen mal für das Gespräch dazuzunehmen. Aus zwei Aspekten. A, weil wir selber mal unsere Gesprächslinie mal hinterfragen wollten und uns nicht immer selber beweihräuchen. Mensch, das haben wir dem super präsentiert und toll und der kommt auf jeden Fall HSV, die Stadt, sondern hat er überhaupt Raum, selber Fragen zu stellen oder ist er zu eingeschüchtert oder ich weiß es nicht. Mhm. Aber auch, um einen Eindruck zu kriegen von ihm. Und da muss natürlich der Spieler offen sein. Und ich glaube, da haben wir einen spannenden Spieler für ausgewählt, der, ich sag mal, leider erst ein Jahr später gekommen ist, weil er vorher nicht durfte. Der lag auch nicht am Geld, sondern er durfte halt einfach nicht. Mhm. Dafür sind ja auch Verträge da. Aber der ein großer Baustein war und vielleicht für viele eine Überraschung, für uns am Ende nicht, weil wir uns sehr intensiv damit auseinandergesetzt haben und halt nicht einfach nur mal Sportschau-Highlights geguckt haben. Das wird ja auch mal so dargestellt. Trotzdem gibt es halt andere Faktoren. Und je besser man das machen kann, desto hilfreicher. Aber das geht auch immer mehr verloren. Ich habe gestern auch mit jemand drüber gesprochen. Ich erwähne ganz gern, dann saß ich selber mal auf der Couch und guck mir Kolumbien gegen Chile an. Schläfst ein dabei, weil das Niveau halt unterirdisch war. Aber wenn du vor Ort gewesen wärst, in Barranquilla, mit hoher Luftfeuchtigkeit, 35 Grad und die wissen, welcher Druck da herrscht. Der Gewinner fährt zur WM. Mhm. Der Trainer hat nach 5 Minuten das hellblau, das Hemd, das ist dunkelblau, weil er durchgeschwitzt ist. Mit welcher Arroganz sagt man ja, die Laufdaten waren schlecht, das ist schlecht. Geh ins Stadion, flieg hin und guck sie an. Und da lernst du noch so viel mehr. Das kannst du mit Daten nicht benennen. Mit DFB-Kollegen und der Leadership-Gruppe mal in Harvard und beim MIT gewesen vor 1,5 Jahren. Über sämtliche Statistiken gesprochen, habe ich gesagt, baut mir mal eine Statistik, die sagt, welchen Impact hat der Spieler auf die Gruppe? Und damit meine ich nicht Plus-Minus-Statistik oder wenn Thomas Müller auf dem Platz ist, gewinnt die Mannschaft immer, sondern gibt Fabi Klos seinem Mitspieler Sicherheit oder hat er sogar Angst dafür, wenn er neben dem spielt? Das kannst du ja nicht messen. Nee, also dafür musst du ja Interviews führen und so weiter. Ne? Und deswegen meine ich, am Ende sind es, wir können über so viele Sachen sprechen und ich finde das hochspannend und setze mich da mega gern mit auseinander und auch in anderen Sportarten. Aber am Ende sind es eben Menschen auf dem Platz, die funktionieren müssen und jeder hat so seine Thematik. Und je länger man sich kennt, desto besser kann man sich unterstützen.
Ja. Aber findest du dann nicht, dann müsste es theoretisch eigentlich verpflichtend sein, man hat einen verpflichtenden Medizincheck oder macht einen Medizincheck, um zu gucken, ist ein Spieler fit und kann bei uns spielen. Aber wieso gibt es da nicht eine Art Psychocheck, um zu gucken, einerseits vielleicht, was ist da für eine Persönlichkeit dieser Spieler, passt er ins Team? Oder auch, was hat er vielleicht selber auch für Thematiken mit sich, mentale Probleme, irgendwelche Themen, die er mitbringt, an denen man dann vielleicht arbeiten kann, wenn er da ist? Also findest du nicht, sowas müsste fast verpflichtend auch
Das geht ja, in die Richtung, ne? Aber meistens ist es ja so, dass du das ja erst machen kannst, wenn der Spieler da ist. Das heißt, vielleicht stellst du es ja dann fest und dann kannst du ja nicht mehr zurücktreten, in Anführungsstrichen. Also ist ja auch korrekt, du kannst ja nicht einfach einen Spieler in ein Assessment schicken, wie in der Wirtschaft. Habe ich ja gerade erklärt. Öffentlich, wenn er ja nicht nur noch ein halbes Jahr Vertrag hat, darfst du ja sowieso nicht mit ihm sprechen, ohne Genehmigung des Clubs. Ne? Wir reden hier mal viel von Wunschvorstellung, aber das ist ja alles unter dem Mantel der Öffentlichkeit. Und der verändert sehr, sehr viel. Und der verändert ja auch viel, warum Menschen aus anderen Bereichen eben meinen, das ist doch eigentlich ganz einfach. Weil die Öffentlichkeit Menschen eben verändert.
Ein Vertrag wird wirksam mit bestandener sportärztlicher Untersuchung. Ansonsten ist der Vertrag unwirksam. Wenn du mich jetzt fragen würdest, sollte man einen Spieler vorher zum Psychologen schicken? Also eine sportärztliche Untersuchung handelst du in einer Stunde ab. Dann wird das durchgecheckt.
Das sind, glaube ich, mittlerweile 6 bis 8 Stunden.
Ja, vor 15 Jahren hat es eine Stunde bei mir gedauert. Da wurde kurz mal
aufs Fahrrad geschickt. Oh,
den Kopf hatte man vergessen.
So, den Kopf hatte man vergessen. Aber das,
ja, also ich verstehe den Ansatz.
Die Psyche, ja, die machst du ja nicht, ja, in 6 bis 8 Stunden.
So, also ich finde, das dauert ja eben noch länger.
Ne? Ja, ja.
Und gerade wenn du es oberflächlich machen würdest, kriegst du auch jeden trainiert, dass der das sagt, damit du natürlich durchkommst. Also es ist so tiefgründiger, aber nochmal auch immer aufpassen, dass das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil. Aber auch da gibt es ja unterschiedliche Charaktere, die damit umgehen können. Manche machen sich halt weniger eine Platte als andere. Ne? Also ja, es sind verschiedene Typen und ich glaube, wichtig ist, wie in allem, und das ist das, wofür ich gerne stehen will, dass du eine Gruppe hast, die miteinander funktioniert, die sich natürlich auch reibt, aber ganz insbesondere in der Kabine und nicht draußen. Und da sind natürlich noch ganz viele andere Dinge, die immer wieder passieren, die draußen zum Glück auch nach wie vor nicht vorkommen, weil ich glaube, das bringt einen weiter und es schafft ja auch wieder Vertrauen. Auch wenn du dann vielleicht nicht immer alles erklären kannst, und dann musst du es halt auch mal aushalten, dass die Dinge dann falsch dargestellt werden. Dafür profitieren wir auch dann von der Öffentlichkeit.
Und das Schöne ist im Fußball ja vielleicht auch einfach, dass man nicht ins letzte Detail alles erklären kann. Das macht den Sport ja auch so schön und so unvorhersehbar.
Ja.
Deswegen lieben wir den Sport auch. Und wir möchten dir danken heute. Wir sind schlauer geworden. Ich sag mal, vielleicht wissen wir, wir können bis jetzt nicht erklären, warum der HSV genau jetzt aufgestiegen ist und nicht schon vorher. Aber trotzdem danke für deine Sicht als jemand, der in einer Führungsebene im Verein arbeitet. Wirklich auf dieses Thema, was wir doch jetzt schon auch seit Wochen beleuchten. Total spannende Einblicke. Danke dir dafür, für deine ehrlichen Worte auch und dass du dich hier heute hingesetzt hast und mit uns darüber gesprochen hast.
Ich habe mir eigentlich noch aufgeschrieben, dass ich dich fragen wollte, was du aus deiner Zeit beim HSV mitgenommen hast, aber das hast du jetzt wirklich zu Genüge mir zumindest beantwortet. Also ich fand es unfassbar spannend. Einzige offene Frage, die ich noch habe, ist, was mit Mo Fürste jetzt ist.
Ja, vielleicht kurzer Abriss zum Abschluss. Auch erstmal, mir jetzt auch Spaß gemacht und ich habe da auch relativ wenig Probleme, das so offen zu erzählen, wenn es die Leute interessiert.
Deswegen wollten wir dich ja hier haben.
Genau, und da schließt sich dann der Kreis. Also ich bin schon immer sportinteressiert gewesen und während Corona habe ich festgestellt, dass der Fußball vorangehen darf, weil er sich selbst finanziert, auch wenn das oft anders dargestellt wurde. Andere Sportarten den Kontakt auch mehr aufgesucht haben. Wie macht ihr das mit dem Testen? Und wir haben so ein gutes Netzwerk, das muss man doch mehr intensivieren, aber jeder ist in seiner Bubble. Und dann mit Mo Fürste, mit Jonas Hummels und Björn Borgerding, den ich aus Düsseldorf kenne, die Köpfe zusammengesteckt haben und gesagt, hey, wir müssen den Menschen die Bühne geben. Das heißt immer Sport, Business Forum, Sportforum. Maximal kommt ein Athlet und dann erzählen alle in der Theorie. So wie ich jetzt auch. Gib doch dem Athlet die Bühne. Lass mal dem Sportler, der vielleicht Olympionik ist und nur alle 4 Jahre mal ein bisschen Aufmerksamkeit kriegt, mal seine Geschichte erzählen. Das war die Initialzündung und das haben wir ja gestartet vor knapp 2 Jahren. Letztes Jahr dann in Düsseldorf mit dem Pow-Wow-Festival begonnen. Das war gigantisch, also über 80 Athleten und Moderatoren, die da in verschiedenen Panels in Themen wie Karriere nach der Karriere, mental, wie gehst du damit um, dass deine Sportart keine Aufmerksamkeit bekommt, du nebenher arbeiten musst, Frauen im Sport, Thema Schwangerschaft, also Sachen. Und die Leute gemerkt haben, hier will keiner was verkaufen, sondern alle haben diese Begeisterung für Sport und stecken sich gegenseitig an. Und da haben wir so viel Begeisterung, dass wir jetzt das wieder machen im September in Düsseldorf, so ein paar Side-Events und die Leute teilweise uns selber fragen, hey, wann ist das? Kann ich da nicht auch vorbeikommen und was sagen? Firmen, die sich melden und sagen, hey, ich habe da reingehört und so ein Sportler, vielleicht kann der auch bei mir arbeiten, er muss ja was tun und so ein Role Model in meiner Abteilung zu haben, der hier nicht von Homeoffice erzählt und nur Work-Life-Balance, sondern sagt, Disziplin, Teamgeist, das mit reinzubringen, das braucht unsere Gesellschaft und da wollen wir ein Stück zurückgeben. Mo durch seine Erfahrung, Björn durch sein Netzwerk, ich auch durch mein Netzwerk und das Glück eben in einer Branche dann arbeiten zu können, die mehr Aufmerksamkeit bekommt und das gibt uns total viel und da entsteht was draus und gerade jetzt dieses Jahr, was ich dann auch nutzen konnte mit Olympischen Spielen 2 Wochen in Paris, gigantisch, wie viele Top-Athleten ich da gesehen habe, die Millionen verdient haben und die so demütig dahin kommen und einfach nur mit offenem Mund Olympische Spiele. Es ist einfach was Besonderes. Diese Aufmerksamkeit, die ist in so einem Fußballland wie Deutschland, wo Fußball, Fußball, Fußball kommt, zu gering. Und das wollen wir einfach ein bisschen unterstützen.
Tolles Projekt und
seid herzlich eingeladen.
Genau, beim nächsten Event sind wir mal dabei.
Auch auf der Bühne dann.
Ja, sehr gerne. Und abschließend möchte ich aber trotzdem nochmal fragen, wie geht's denn jetzt für dich weiter? Sehen wir dich denn in Zukunft nochmal wieder im aktiven Fußballgeschäft, im tagtäglichen Business oder wie sind deine Pläne?
Also mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, weil ich wahnsinnig viel Energie habe und Lust, was zu machen. Da muss die Rolle natürlich passen und jeder, der jetzt vielleicht auch zugehört hat, der mich noch nicht kannte, wird merken, ich übernehme gerne Verantwortung und die muss halt gewährleistet sein und dann stelle ich mich auch gerne wieder vor die Kamera und versuche, Menschen zu fordern und zu fördern. Das muss gewollt sein. Manchmal habe ich nicht das Gefühl, manchmal besteht die Notwendigkeit gar nicht, die Plätze sind ja auch limitiert. Vielleicht wird es dann auch mal eine andere Sportart, will ich gar nicht ausschließen, aber klar, Fußball ist meine Leidenschaft und ich weiß jetzt nicht, wann der Podcast rauskommt, nicht, dass ich bis dahin schon irgendwie untergekommen bin.
Also was ich sagen kann, das Feuer ist da bei diesem Mann.
Ja.
Also wo bedarf es, einfach, könnt auch bei uns, schreibt uns eine Nachricht, wir stellen den Kontakt her.
Wobei ich eigentlich in Hamburg eher gelernt habe, Brände zu löschen.
Ja, das stimmt. Aber kannst dir sicher sein, die Brände werden früher oder später irgendwo kommen.
Auf jeden Fall.
Danke dir, Jonas.
Danke.
Sehr gerne. Ja.
Ciao. Das war heute kein einfaches Gespräch. Auf der einen Seite Jonas Bold, 5 Jahre Sportvorstand, bei den Aufstiegsfeierlichkeiten nicht mehr dabei. Auf der anderen Teampsychologin Chiara Behrens de Luna. Sie berichtet davon, wie im Maschinenraum der Mannschaft an den entscheidenden Stellschrauben gedreht wurde. Und sie war dabei. Versetzen wir uns in Jonas Lage, bleiben natürlich auch bittere Momente. Viele Baustellen angepackt, Strukturen geschaffen, Entscheidungen getroffen und doch am Ende nicht Teil dieses Moments des Aufstiegs. Unter seiner Führung wurden viele Grundsteine gelegt, Verpflichtungen getroffen, Prozesse angestoßen. Vieles, das heute Früchte trägt, begann mit seiner Unterschrift. Aber, und so ist eben das Geschäft, für die Öffentlichkeit zählt oft nur der letzte Schritt. Und der gelang ihm nicht mehr. Den Fans wird das womöglich egal sein, denn der Dino ist zurück und das ist, was zählt. So funktioniert Fußball. Nicht immer fair, nicht immer gerecht, unbarmherzig in seiner Logik. Und doch, es gibt Ebenen jenseits von Tabellenplätzen. Und genau die haben uns in dieser Folge fasziniert. Eine davon heißt Chiara Behrens de Luna. Dass die Mannschaft psychologische Unterstützung eingefordert hat, ist bemerkenswert. Dass sie offen war für neue Impulse, andere Denkweisen, vielleicht sogar neue Selbstbilder, sagt viel über diesen Aufstieg aus. Denn meist sieht man nur den Erfolg, nicht den Weg dorthin. Der HSV hat 7 Jahre gearbeitet, sportlich, strukturell und kulturell. Aber in diesem Jahr ist in der Mannschaft selbst etwas Entscheidendes passiert. Vertrauen miteinander, mit dem Trainerteam und umgekehrt. Es war keine einfache Saison. Rückschläge gab es genug und doch plötzlich greift etwas. Vielleicht war Merlin Polzin genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Nicht laut, nicht grell, aber klar in der Ansprache, klar im Vertrauen. Vielleicht war es genau diese Kette. Jonas Bold, Dieter Hecking, Daniel Thun, Horst Rubesch, Tim Walter, Steffen Baumgart und jetzt Stefan Kunz und Merlin Polzin. Jede Station brachte einen neuen Impuls, jeder Name steht für eine Etappe. Vielleicht musste es genauso kommen. Kunz und Polzin, 2, die den letzten Kick gegeben haben. Ein Trainerteam, das offen, präzise und nahbar ist, eine neue Kultur entsteht oder eine alte findet endlich Raum, um zu wirken. Wir sind gespannt, wie es mit dem HSV in der ersten Liga weitergeht. Bevor wir die Folge mit einem Einspieler von Chiara beenden, gilt unser Dank einem, der unbestritten den Grundstein legte, Jonas Bold. Wir hoffen, ihn bald wieder in einer Führungsposition im deutschen Profibereich zu sehen und nur noch einmal zu unterstreichen, dass Vertrauen kein bloßes Schlagwort ist, sondern das Fundament, auf dem der HSV in dieser Saison seine Stärke aufgebaut hat. Und das ganz grundsätzlich für sportlichen Erfolg entscheidend ist, hören wir abschließend doch einmal Chiara Behrens de Luna. Wir sagen Tschüss und freuen uns auf den nächsten Seitenwechsel.
Ja, das ist immens. Also da gibt es ja so häufig auch Beispiele, sage ich mal, von Spielern, die unter dem einen Trainer überhaupt nicht funktionieren. Und dann kommt ein neuer Trainer und auf einmal macht dieser Spieler die Spiele seines Lebens. Und das ist der gleiche Spieler mit der gleichen Entwicklung, mit allem gleich. Nur er bekommt das Vertrauen. Und auch da gibt es ganz starke Parallelen zu Studien, da kann man auch ganz tief reingehen. Aus dem Schulbereich, ne, gab es riesige Meta-Analysen, die gezeigt haben, der Schulerfolg eines Schülers hängt ganz stark davon ab, was der Lehrer in dem Schüler sieht. Da gibt es auch diesen Rosenthal-Effekt, der ist sehr bekannt. Das heißt, die Entwicklung eines Schülers hängt davon ab, wie der Lehrer glaubt, dass sich der Schüler entwickelt und nicht vom Schüler selbst. Und wenn man das auch mal auf den Fußball überträgt, glaube ich zu 100%, dass es auch der Fall ist. Und das ist nämlich etwas, was Merlin definitiv geschaffen hat. Der definitiv einen Raum des Vertrauens geschaffen für Spieler und eben nicht nur für seine besten 11 Spieler, sondern er hat es einfach auch geschafft, dass jeder Spieler sich Teil dieser Gruppe gefühlt hat. Also egal, ob es ein Leihspieler war, ob es ein Spieler aus dem Übergangsbereich war, ob es ein Spieler war, der gerade verletzt ist und gar keine Rolle spielt. Er hat immer versucht, Spieler wie den Noah Katterbach, der einen Kreuzbandriss erlitten hat, mit einzubeziehen, mit einzubauen, den Aufgaben zu geben, dass sie trotzdem Teil der Gruppe sind. Also wirklich jeder Spieler, unabhängig von seiner Situation, war Teil dieser Gruppe und das ist erstmal die erste Ebene, die geschaffen sein muss für eine hohe psychologische Sicherheit innerhalb einer Mannschaft, ist dieses Thema, jeder fühlt sich Teil dieser Gruppe. Und man muss ehrlicherweise sagen, dass die allermeisten Mannschaften im Profifußball, aber auch im Jugendfußball schon an dieser Ebene scheitern. Kann ich irgendwann mal schaffen in diesem Leben? Ich hab genug gesehen für 7 Leben. Wie weit noch? Wie weit muss man gehen, damit man alles erreicht? Frag mich, wie lange es hält. Bin gefangen in meiner Gedankenwelt. Termintürme, bis der Kalender wie Jenga zusammenfällt. Ja, yeah. Mein Panikherz, ein Pulverfass. Notifikation im Sekundentakt. Fuck, ich kann nicht atmen und es klopft mir bis zum Hals, verdammt. Die wollen ewig leben, ich versuch nur durch den Tag zu kommen. Das ist keine Phase, man geht so weiter, bis der Sarg zu klappt. Acker Tag und Nacht, bis Bielefeld alle Pokale hat. Yeah. Sag, wie weit noch?
Wie weit? Ey, wie weit? Muss man gehen? Damit man alles erreicht. Blut und Schweiß. Tränen und Zeit. Wir jagen Trophäen, doch sag mir, was ist der Preis?
Was ist der Preis?
Kann ich irgendwann mal schlafen in diesem Leben? Ich hab genug gesehen für 7 Leben. Wie weit noch? Wie weit muss man gehen, damit man alles erreicht? Alles erreicht.